Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen heute am Sonntag Monika Paget. In unserer Sendereihe Spiritualität möchten wir heute mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld über das kostbare Blut Jesu Christi sprechen. Die Verehrung des Blutes Christi ist eng mit dem Kreuzestod Jesu verbunden, als Blut und Wasser aus seiner geöffneten Seite flossen. Denn schon in der Leidensankündigung Jesu beim letzten Abendmahl sprach der Herr nicht nur vom Opfer seines Leibes, sondern auch vom Blut, das vergossen werden sollte. Im christlichen Gottesdienst wird Wein in das Blut Christi gewandelt, aber das Gedenken des kostbaren Blutes reicht in der katholischen Kirche über die Feier der Heiligen Messe hinaus. Papst Pius IX. Führte 1849 das Fest des kostbaren Blutes in den römischen Kalender ein und seither ist der Monat Juli besonders dem Blut Christi geweiht. Papst Johannes der 23. approbierte schließlich auch 1960 die Litanei vom kostbaren Blut und viele Theologen schreiben bis heute über die Gnaden, die aus dem Blut Christi in die Kirche strömen. Mehr über theologische Vordenker, über exemplarische Schriften, die sich mit dem Blut Christi befassen, hören Sie heute also in dieser Sendung. Grüß Gott, Pfarrer May, und vielen Dank, dass Sie mit uns verbunden sind.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Pfarrer May, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Gut, sehr gerne. Meine Lieben, wenn wir vom kostbaren Blut sprechen, dann gehen wir in den Leib Christi hinein. Ja, ich wünschte mir eigentlich jetzt noch mal eine Viertelstunde Vorbereitung, damit wir in diese Dimension uns hineinfallen lassen. Weil diese Gedanken brauchen Zeit, brauchen Ruhe, brauchen Konzentration. Wir gehen nämlich so tief in das Innerste hinein, dass wir buchstäblich eins werden mit dem Blut, dass wir spüren können, dass wir wahrnehmen können, was nämlich das Blut ist. Es ist nämlich das Innerste des Leibes, ist das, was wir eben sagen. Es trägt das Leben. Und da möchte ich mit Ihnen rein, es trägt das Leben. Und das gilt auch für das kostbare Blut Jesu. Meine Lieben, dieses Blut, beziehungsweise die Dimension des Blutes, ist wirklich eben dieses Lebendige, man könnte schon fast sagen, dieses Geistige bei uns Menschen, obwohl es eben materiell ist, obwohl es leiblich ist, obwohl es stofflich ist. Das ist interessant. Und ich möchte Ihnen da heute, möchte Sie bei der Hand nehmen und direkt zu Beginn anfangen, eben mit 1 Korinther 10, 16, wo es heißt, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Meine Lieben, dieser erste Punkt, die Eucharistie und das kostbare Blut, das ist so kostbar, denn durch die Eucharistie, durch die heilige Kommunion, bekomme ich ja nicht den Leib Christi, sondern ich werde doch einverleibt in den Leib Christi. Allein dieser Gedanke, ne, und meine Kinder, beziehungsweise meine Schülerinnen in der Schule, ne, wenn ich von meinen Kindern spreche, sind das meine Schülerinnen in der Schule, meine 1300, und dann staunen die immer, wie, ich bekomme doch die Eucharistie. Und eigentlich bekommt Jesus mich? Genau. Durch mein Ja-Wort, durch mein Ich will, durch mein Amen, öffne ich mich und ich werde wieder neu einverleibt in den mystischen Leib Christi, in den ich ja schon einverleibt wurde durch die Taufe selbst. Aber durch jede Eucharistie wird das wieder verstärkt, genährt. Und wenn ich die Eucharistie empfange, empfange ich auch das Blut Christi. Werde also hineinverleibt in das Blut Christi. Ja, das ist ja auch ganz, ganz wichtig bei dem Blick auf die beiden Gestalten der Eucharistie in der Heiligen Messe. Nämlich in der Eucharistie, in der Hostie, ist ja auch das Blut Christi. Ja, und im Kelch ist ja nicht nur das Blut, sondern auch der Leib Christi. Es ist sowohl in der Hostie wie im Kelch der ganze Christus gegenwärtig, mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut. beides komplett. Man könnte sagen, in der Eucharistie, in der Hostie, der Leib Christi und das Blut Christi fest und im Kelch der Leib Christi und das Blut Christi flüssig. Wie kann ich mir das vorstellen? Meine große Hilfe ist, dass ich am Ostersonntag schaue, in welchem neuen Leib Christus den Aposteln erschienen ist. Fenster und Türen waren verschlossen, doch Christus war auf einmal in ihrer Mitte und konnte doch vor ihren Augen essen und trinken. Er hat also einen neuen Leib, eine neue Konsistenz, ich sage in meiner Sprache in der Schule immer, eine neue Physik, neue physikalische Gesetze, dass er das konnte. Dass er eben durch verschlossene Türen hindurchgehen konnte, konnte aber doch noch etwas essen. Also wieder ist es nicht die normalen, natürlichen, physikalischen Gesetze, wie wir sie kennen. Und darum ist das für mich wieder kein Problem, dass er eben halt eben die Gestalt des Brotes und des Weines annehmen kann, komplett als ganzer Christus, als wahrer Gott und wahrer Mensch in der Eucharistie und im Wein. Meine Lieben, und wenn wir uns da hineinfallen lassen, jetzt durch diese ersten paar Minuten, spüren Sie das? Das heißt, Sie, die Sie jetzt zuhören, die Sie eben hineinverleibt sind, wenn Sie heute Morgen in der Kirche waren, wieder ganz bewusst einverleibt sind in den Leib Christi, haben also dann auch Anteil an seinem Blut Christi. Und was ist das, Anteil am Blut Christi? Das ist die nächste Stelle in Johannes 6,53. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Und 54 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das ist der nächste Schritt, meine Lieben. Empfange ich Christus, anders formuliert, wie wir es gerade gelernt haben, werde ich einverleibt in den Christi, in den Leib Christi, bin ich natürlich eine Zelle, ein Glied an ihm. Und dann strömt durch mich dasselbe belebende Blut wie eben durch den ganzen Leib. So wie bei unserem echten körperlichen Leib, denn der ich bin, durch jede Zelle das Blut fließt, damit es lebt, so ist es auch übertragbar auf diesen mystischen Leib Christi. Und dieses Blut, was inwendig im Leib Christi fließt, fließt dann auch durch mich hindurch. Da ist Identität, meine Lieben. Dasselbe Blut, das durch Christus fließt, fließt durch mich. Ist das nichts? Ja, das ist ja eine Würde mit verbunden, wo wir vor lauter Staunen, ja, eigentlich müssten wir hier eine Pause machen und in einer halben Stunde treffen wir uns wieder. Allein schon dieser Schritt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen in dieses Blut hinein, nämlich in dieses Leben hinein. Was ist dieses Leben inwendig in Christus? Wo wir hineingewoben sind, ja, dieses Leben, was Christus lebt, in dieses Leben sind wir hineingewoben, hineingewoben. Und dieses Leben in Christus ist die vollkommene Einheit mit Gott, als wahrer Mensch in dieser Gottheit drin verborgen, wahrer Gott und wahrer Mensch in diesem Austausch mit Gott, unentwegt. Wissen Sie noch die Stelle? Mittlerweile, ja, kennen das die Leute ja schon auswendig, wenn ich das immer wieder sage, auf Seite 328 in seinem ersten Band. Dieses Jesus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Das ist dieser Kreislauf, man könnte sagen auch der Stoffwechsel, der geschieht, ja wirklich über diese Blutbahn. Alles, was mich beschäftigt, lege ich hinein und schenke mich dem Vater zurück. Und es kommt das neue, frische Blut vom Vater wieder durch mich hindurch. Und ich transportiere wieder alles hinein, was mich beschäftigt. Und dann wird es zum Vater wieder zurückgebracht. Und das ist Jesus Christus, die zweite göttliche Person von Ewigkeit her schon. Und ihm wird dabei nicht langweilig, meine Lieben. Wir denken ja immer dann, wenn der ewige Sohn und Christus dann die Nummer zwei ist, dann meinen wir, das wäre etwas Zweitrangiges. Nein. Sondern der Vater ist der, der sich ganz dem Sohn hingibt. Und der Sohn ist es der sich ganz vom Vater empfängt und dann wieder zurückschenkt. Gehen wir weiter. Ich möchte Ihnen eben in dieses Leben einen Einblick geben durch den wunderbaren Professor Scheben, Matthias Josef Scheben, ein Kölner Theologe aus dem 19. Jahrhundert. Der hat folgenden wunderbaren Satz gesagt. Die göttliche Natur ist durchaus lebendig. Was in ihr hervorgebracht wird, ist so lebendig wie sie selbst. Die Namen der göttlichen Lebensmitteilungen, Zeugen und Hauchen, drücken höchstes Leben aus. Und da die Lebenstätigkeit in Gott nur geistig sein kann, muss er erkennend und liebend sein Leben mitteilen. Gottes Erkenntnis und Liebe sind aber unendlich und eigenständig. Deshalb bringen sie auch unendliche und eigenständige Ergebnisse hervor. Meine Lieben, dieses erkennend und liebend. Gott, wenn der sich dir, ihnen, uns mitteilt, kann das ja eben nur der gewöhnliche Weg Geist in Geist sein. Und da wir Menschen ja Geistwesen sind, können wir unmittelbar mit Gott kommunizieren, eben auf der Geistesebene, die oberhalb der Vernunfts-, der Verstandesebene ist. Ja, das ist eben nicht unvernünftig, wenn wir mit Gott sprechen, sondern übervernünftig. Und das ist das, was uns manchmal so zitterig macht und denkt, was geschieht da und ich komme da nicht dran und ich kann das nicht greifen und ich kann es nicht verstehen. Selbst wenn ich die Worte jetzt spreche von diesen tollen Theologen, von diesen betenden Menschen, denn anders kann man das ja gar nicht sowas auf Papier schreiben, dann bitte ich Sie, meine Lieben, schalten Sie bitte nicht ab. Sie können das verstehen, denn Sie spüren das Licht und Sie spüren die Güte, die Wärme, die aus diesen Worten in Ihre Seele strahlt. Und dieses Licht ist das, was der Professor Scheben sagt, Erkenntnis. Und diese Liebe ist diese Wärme. Sie spüren das Umfangensein. Sie spüren das Eingehülltsein in diese Wirklichkeit. Und dann komme ich tatsächlich in dieses Leben rein. Wer mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und es ist wirklich Anteil an diesem göttlichen Leben. Und jetzt, man könnte sagen, ein Schüler, ich sage am liebsten ein Schüler vom Professor Scheben, das ist der Pater Eugen Mederlet, meine Lieben. Immer wieder erzähle ich von ihm. Für mich war der so klar, das ist das schönste Buch, was ich von über den heiligen Franziskus kenne, was er dann geschrieben hat, eben halt die Hochzeit des Lammes, die Theologie des heiligen Franziskus. Unglaublich faszinierend, in einer Tiefe, wo es schöner über den Franziskus nicht kenne. Und er hat an einer anderen Stelle geschrieben, in einem Vortrag sagt er, es fragte mich einmal jemand, was tut Gott? Was tut Gott? Könnte ich mir in meiner Schule auch vorstellen, wenn die Kinder sowas fragen. Eine Frage, die wohl jeden in Verlegenheit bringt, auch den, der die Antwort ahnt. Und dann sagt er, das unendliche selige Tun Gottes ist die heiligste Dreifaltigkeit selbst. Ein Tun, das keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt. Auch keine Gegenwart als sich folgender Augenblick. Sondern es ist das unendlich flutende, die ganze Fülle seiende, lohende Liebe in Zeugung und Umarmung des Sohnes aus dem Herzen des Vaters. Das ist nicht toll, meine Lieben. Das ist eine Formulierung. Diese Zeugung ist ein Seinssprechen des Allesseienden, aus Liebesglut strömenden Wortes, das den Vater ganz ausspricht und das mit dem Vater in einem gemeinsamen Herzen sich vermählend durchglüht, im selber wieder Allesseienden Feuer des Heiligen Geistes. Meine Lieben, hören sich das demnächst auf der Kassette an, beziehungsweise auf der CD. Immer wieder, diese Formulierungen, die sind so toll, die gehen wie Öl in die Seele. Er sagt, der Heilige Geist ist die gottseiende Gabe der Liebe, die als Glut, Odem und Kuss so unendlich aus dem einen Schoß der beiden strömt, dass dieser Gluthauch selber als die alles umfassende Gabe mit dem Vater und dem Sohn der eine Gott ist. Das tut Gott. Das Wort Gott ist die Liebe sagt nicht ein Gefühl oder eine Gesinnung aus. Gott ist die Liebe im lodernden Licht und Feuertun des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes als ein Tun des einen Gottes. Und dieses Liebestun als ist Gott als Seligkeit, dem der nichts fehlt und der auch nichts hinzugefügt werden kann. Die heiligste Dreifaltigkeit ist das Bonum Diffusivum Sui in unendlicher Fülle. Das heißt, Bonum Diffusivum Sui, das ist das Gute, strömt sich selber aus. Das ist diese Liebe, mein Lieben. Und da hinein sind wir hineingewoben durch das kostbare Blut. Das ist das kostbare Blut. Das ist das kostbare Leben. Das ist das Leben. Das ist Gott. Und da sind wir drin, nicht von außen vor mit einer Glasscheibe dazwischen, sondern in dieses Fluten des Blutes, man kann sagen, in dieser Blutbahn, da sind wir drin, mittendrin und werden hineingenommen in diese Kräfte der Strömung, wenn man das sagen kann, wenn man sich eine Blutbahn vorstellt. Ja, wenn ich aber mittendrin bin in dieser Blutbahn, in dieses Strömen, da werde ich mitgezogen, immer aus der Liebe und in die Liebe hinein. Es wird noch konkreter, da sagt das so wunderschön, die Worte muss ich Ihnen vorlesen. Er sagt, während wir in der Gnade, gezeugt vom Heiligen Geist, zum göttlichen Leben, tatsächlich, man sagt er, vorsichtig will ich es aussprechen, aber es ist richtig, Bestandteil der heiligsten Dreifaltigkeit werden. Das heißt, wir werden hineingenommen in das dreifaltige Leben selbst und nehmen daran teil. Wir werden dermaßen Sohn, dass ich den Heiligen Geist hauchen kann. Im Heiligen Geist sagen wir Abba, Vater. Also im gleichen Flammen, im gleichen Gluthauch des Sohnes mit ihm zusammen hauchen wir den Heiligen Geist zum Vater und empfangen ihn von ihm. Ich werde also hineingenommen in die Dreifaltigkeit. Und das ist so schön, Pater Eugen zitiert jetzt auf auch noch den Pater Scheben. Und darum sage ich das, dass die zwei, dass er wohl sein Lehrer war. Scheben sagt, dass in diesem dreifaltigen Leben, also im Hauchen und Empfangen des Heiligen Geistes, der Unterschied zum Sohne nur darin besteht, dass wir es als reines Geschenk empfangen haben und er es als Wesenheit hat. Ja, eben als ewiger Gott hat es als Wesenheit und wir als Geschöpfe sind ja ganz empfangen. Das ist der einzige Unterschied. Also alle drei handeln gemeinsam, aber das Geschöpf, das daraus entsteht, hat einen Bezug zu jeder der drei Personen und weil jeder der drei Personen ihr Personensein hineingibt. Mein Lieben, spüren Sie die Dimension, in was wir hineingetaucht sind, in diesem kostbaren Blut, in dieses Leben? Das heißt, wenn du sagst, Vater, ich liebe dich, dann ist das dem Vater identisch wohlgefällig, wie wenn der ewige Sohn sagt, Vater, ich liebe dich. Und wenn sie sagen, Jesus, ich liebe dich, dann ist das ihm so wohlgefällig, wie wenn der ewige Vater sagt, Sohn, ich liebe dich. Wie bei der Taufe am Jordan, das ist mein geliebter Sohn, ich stehe hinter dir. Und wenn sie Heiligen Geist sagen, ich liebe dich, dann ist das ihm so wohlgefällig, wie wenn der Vater und der Sohn es ihm sagt. Meine Lieben, das ist das Leben. In diese Dimension sind wir hineingenommen. Da sind wir drin, nicht punktuell, sondern andauernd und immer. Alle drei Personen, mein Lieben, so weiter, Pater Eugen, beschließen gemeinsam, und zwar jeder als Person, verschieden personhaft, ewig und frei. Wir wollen diese unendliche Seligkeit, die wir miteinander sind und einander schenken, an Geschöpfe geben. Eben, das sind wir. Geschöpfe, die noch gar nicht existieren. Sie wollen Geschöpfe, jemanden oder etwas eben an dieser Seligkeit teilhaben lassen, als reines Geschenk. Und nun kommt die, menschlich gesagt, die Frage, was wollen wir denn? Und dann ist der Beschluss, Gott ist da, das Höchste. Die höchste Mitteilung, die es geben kann, ist die Hochzeit. Die Hochzeit, das ist das Bild, das ist die Vokabel von uns Menschen für die höchste mögliche geschöpfliche, personale, freie Hingabe von zwei Menschen, zwei Wesen. Hochzeit. Dann aber muss das Geschöpf Vater und Werbung sein. So dass es in dieser, die ganze Fülle der Liebe sich schenken und empfangen kann. Es muss Anteil haben an der Fülle des Werbung des Sohnes. Und das sind wir, meine Lieben. Ja, wir sind doch in diese eine Fülle des Verbum, das ist ja die zweite göttliche Person, dieses et verbum caro factum est. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und wir haben ja Anteil an diesem Fleisch, an diesem Verbum durch die Taufe, durch die Eucharistie, durch das kostbare Blut sind wir dort hineingewoben, meine Lieben. Ja, und dieses Geschöpf, das zum Sohn wird, eben wir, muss eine solche Fülle eben des ganzen Sohnseins bekommen, dass eben die Hauchung des Heiligen Geistes vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Vater in der ganzen Fülle ihm mitgeteilt wird und es deshalb so der Sohn selbst und der Vater so lieben kann, wie der Sohn den Vater liebt. Das heißt also, dass es den Heiligen Geist in der ganzen Fülle empfangen kann. Eben empfangen, nicht nur eben passiv, sondern lebendig, ihn hauchen könnend. Meine Lieben, dass wir eben nicht, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dass wir meinen, jetzt muss dann vom Himmel dann ein Stück vom Heiligen Geist zu mir transportiert werden. Eben nicht. Sondern, dass wir, wenn wir uns öffnen und uns ausstrecken nach dem Vater, dass das schon längst Wirken des Geistes ist, andauernd und intensiv. Wir sind doch im Heiligen Geist. Wir haben doch den Heiligen Geist. Wir müssen doch nur an das Pulsieren, an das Ausstrecken. Wir müssen doch nur in diesen Austausch hinein. Wir müssen doch nur in diesen Stoffwechsel hinein trainieren. Das ist es doch, worum es geht. Mein Lieben, und da möchte ich Sie eben mit hineinnehmen in diese Dimension des Blutes. Ja, dass wir eben Anteil haben an seinem Blut, Anteil haben an diesem Leben. Und dass eine Einheit besteht zwischen dem Blut und dem Geist und auch der Materie. Der Materie. Der nächste Schritt, meine Lieben, ist dann wirklich diese Einheit von Geist und Blut. Man könnte sagen, dass es fast austauschbar ist. Und da habe ich Ihnen noch einen Text mitgebracht von Pater Eugen, Pater Matthias, also Professor Scheben. Er sagt, die Idee des Opfers Christi treibt ihre tiefsten Wurzeln bis in die Abgründe der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Nein, genau, was wir gerade gehört haben. Wie die Menschwerdung die ewige Zeugung nach außen fortsetzt und weiterführt und auch nur von daher verstanden werden kann, so sollte der Gottmensch sich opfern und hingeben, um jene göttliche Liebe auszudrücken, durch die er als Gottsohn den Heiligen Geist haucht und ausgießt. Durch sein Opfer stellt Christus die Liebe, die er als Sohn zum Vater trägt, aufs Erhabenste dar, Johannes 14, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe. So kommt, lasst uns gehen. Wie Vater und Sohn ihr ganzes Herzblut an den Heiligen Geist verströmen und sich ihm als Pfand ihrer unendlichen Liebe schenken, so wollte das göttliche Wort in seiner Menschheit all sein Herzblut bis auf den letzten Tropfen vergießen, um seine vollkommene Hingabe an seinen Vater würdig darzustellen. Durch dieses Blut belebte der Heilige Geist den Menschen Christus, da das Blut der Lebensträger im Organismus ist. Von seiner Lieblichkeit war es durchweht, durchwürzt, geheiligt. So konnte es am Kreuz mit lieblichem Wohlgeruch zum Vater emporsteigen. Der Heilige Geist bringt es dar, vermittelt das Opfer. Er ist die priesterliche Liebe in der Kreuzesliturgie. Er ist der Engel, der das Opfer zum Altar Gottes hinaufträgt. Im römischen Kanon beten wir nach der heiligen Wandlung. In Demut flehen wir, allmächtige Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opferaufgabe auf deinen himmlischen Altar für deine göttliche Herrlichkeit. Der Heilige Geist hat den Heiland zum Opfer getrieben und bringt selbst das geopferte Blut vor den Vater. Wort und Geist huldigen im Blut des Lammes dem Vater. Wort und Geist, mein Lieben, da wo wir hineingewoben sind, so wird das vom Christus vergossene Blut zum wirklichen Pfand und zum heiligsten Sakrament für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Vater und Sohn teilen uns im Geist gleichsam ihr innerstes Mark mit. Ist nicht das Herzblut Jesu mit seiner reinigenden, erwärmenden und belebenden Kraft das Sakrament der Gnaden, die der Geist Gottes in uns hervorbringt? Und wird nicht auch aus dem Herzblut des Erlösers durch die Kraft des in ihm wohnenden Geistes der mystische Leib und die leibliche Braut des Gottmenschen, die Kirche, gebildet? Ähnlich wie aus dem Herzen des Vaters und des Sohnes ihr Geist und bräutlicher Mitgenosse hervorsprost? Deswegen steht die Andacht zum Heiligsten Herzen Jesu, dem Altar der göttlichen Liebe, in der innigsten Verbindung mit der Andacht zum Heiligen Geist als dem göttlichen Vertreter dieser Liebe. Versenken wir uns tief in das Geheimnis des göttlichen Herzens und des Heiligen Geistes, besonders in unserer Zeit. So ist das Herzblut Christi das Band zwischen Gott und der Welt, in welchem Himmel und Erde zusammenfließen. Wie in der Dreifaltigkeit der Heilige Geist als der Ausfluss der wechselseitigen Hingabe des Vaters und des Sohnes das ewige Band ist, welches Vater und Sohn untereinander und auch mit den Geschöpfen verbindet. Das Blut Christi ist das Blut des Lammes. Es ist sanft, rein, überaus lieblich und Gott wohlgefällig, weil in ihm der Heilige Geist wohnt als reine Taube, die über ihn herabkam, um ihn der Welt als Lamm Gottes zu zeigen. Meine Lieben, spüren Sie, man könnte fast sagen, das Blut Christi ist der Heilige Geist selbst. Und wenn wir die Eucharistie empfangen, so ist ein Zitat vom Ephrem, da heißt es, wer die Eucharistie isst, der isst den Heiligen Geist. Passt genau. Genau diese Dimension der Väter und unserer beiden letzten, beziehungsweise Johannes Paul II. Und Papst Benedikt, beiden heiligen Väter. Mein Leben einen Schritt weiter. Und wenn wir in dieses Leben hineingewoben sind, was wir gerade gehört haben mit der Hochzeit, genau diese Einheit, da möchte ich mit Ihnen als nächsten Schritt rein. Nämlich dieses hochzeitliche Geheimnis. Dieses hochzeitliche Geheimnis. Der Heilige Vater sagt, erst noch 1. Korinther 11. Da heißt es, ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ne? Dieses hochzeitliche Geheimnis, dieser Bundesschluss mit Christus in seinem Blut. Na, und jetzt der Heilige Vater, als er in Altötting war, am 11. September 2006, dann sagt er, nein, er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine Stunde ankündigt, die Stunde der Hochzeit. Mein Lieben, das sagt der Heilige Vater. Die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er macht nicht einfach Wein, sondern er verwandelt die menschliche Hochzeit in ein Bild des göttlichen Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlädt und indem er die Fülle des Guten schenkt, die in der Fülle des Weines dargestellt ist. Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus die Liebe bis zum Äußersten führt, seinen Leib aufreißen lässt und so sich für immer uns schenkt, Einheit mit uns wird, Hochzeit zwischen Gott und Mensch. Dieses Einverleibtwerden, ja, das ist dieser Moment der Hochzeit. Wir gehen ganz in ihm auf. Die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, indem er wirklich sich uns mit Fleisch und Blut gibt, sein Leib in unsere Hände, in unser Herz legt, das ist die Stunde der Hochzeit. und so wird auf wahrhaft göttliche Weise auch die Not des Augenblicks gelöst und die anfängliche Frage weit überschritten. Diese Stunde ist noch nicht da, aber im Zeichen der Verwandlung von Wasser in Wein, im Zeichen der festlichen Gabe, nimmt er seine Stunde jetzt schon vorweg. Und das ist in der Eucharistie, in jeder Eucharistie feierbar, meine Lieben. Heute Morgen ist immer noch diese Stunde der Hochzeit in der Eucharistie, in der Kommunion, diese Vermählung, dieses Einswerden, dieses Einssein in die Liebe, dieses Verwandeltwerden in die Liebe. Und der Gedanke, dieses Hochzeitswort, das ist mein Leib, da kommt jetzt der Pater Eugen, wovon ich am Anfang gesprochen habe, aus dem Buch die Hochzeit des Lammes. Da sagt er, da geht es um die franziskanische, um das Leben des heiligen Franziskus. Im Geheimnis der bräutlichen Kirche, die Franziskus anvertraut ist und in klarer, zeichenhaft Gestalt gewinnt, leuchten tiefe Zusammenhänge auf. Wir wollen ihnen nachgehen. Paulus sagt, dass Gott von Ewigkeit her ein Schöpfungsgeheimnis verborgen hielt. Dieses Geheimnis sei jetzt in Christus Jesus, unserem Herrn, den himmlischen Fürstentümern und Mächten kund geworden durch die Kirche. Ephesus 13 und bis 11. Was ist das für ein Geheimnis, das durch die Kirche kund wird? Sind wir nicht mit dem heiligen Franziskus in dieses Herz der Welt gelangt? Hochzeit ist das tiefste Geheimnis der Schöpfung des Himmels und der Erde. Ein König hielt seinem Sohn Hochzeit, Matthäus 22. Die Schöpfungsgeschichte ist von Anbeginn Braut, Werbung Gottes und Zurüstung der Braut. Franziskus hat mit dem Auftrag von San Damiano nicht nur an dieser Zurüstung der Braut mitgewirkt. Gott hat durch ihn in einem Höhepunkt der Geschichte das Offenbarungswort von der Hochzeit erschlossen. Franziskus ist der Herold, den der Hohepriester von seinem Brautthron, dem Kreuze, her aussendet, um alles zur Königshochzeit einzuladen, in der alles im Himmel und alles auf der Erde unter das eine Haupt heimgeführt und zur Brautschaft vermählt werden soll, im Blut Christi. Epheser 10. Im Leiden Jesu nimmt die unendliche Fülle der Liebe Gottes Gestalt an. Sie ist in ihm erschienen, 1. Johannes 4. Sein leibhaftiges Leiden und Sterben ist die zeugende Tat des Bräutigams. Im Sterben neigt er sein Haupt zu Maria und Johannes der bräutlichen Kirche hin und übergab ihr seinen Geist. Zugleich floss aus seinem Herzen Blut und Wasser. Er schenkt sein Leben in den Schoß der Kirche, damit sie seine Braut gewordene Liebe sei und durch Taufe und Eucharistie die Mutter aller Lebendigen werde. Jesus, der die unendliche Gottheit ist, ist auch unermesslich Mensch. Das gesamte Menschsein und Geschöpfsein ist in ihm in unermesslicher Fülle. So geht aus dem hingegebenen Leibe Jesu die ganze bräutliche Schöpfung in all ihrer Schönheit und heiligen Ordnung hervor. Der heilige Bonaventura nennt Christus die siebenfache Mitte aller Wissenschaft und in seinem Leiden die Mitte der Mathematik. Denn die im Leiden und Sterben sich vollendete Liebe des Bräutigams misst seiner Braut ihre Gestalt zu. Und aus einer Herzwunde geht sie hervor wie Eva aus der geöffneten Seite Adams. Das schaute Franziskus, als er im durchbohrten Herzen des Bräutigams angekommen war. Er erkannte, wie aus den Wunden Jesu das himmlische Jerusalem mit seinen geheimnisvollen Maßen hervorging. Die Kirche mit ihren Sakramenten und priesterlichen Ordnungen. Er sah, wie jede Blume, jeder Stein, jeder Wurm, jede Wolke am Himmel, jeder Stern, wie alles der aus dem Blute Jesu gebildete Brautschmuck ist. Alles Sichtbare ist der Brautschleier der unsichtbaren Herrlichkeit. Alles geht hervor aus den Wunden Jesu. Jedes Blümchen ist gebildet aus der Liebe des göttlichen Bräutigams und ist der Braut zugemessen aus seinem blutigen Leiden. Wenn wir alle aus dieser Liebe geworden sind, müssen wir auch diese leibhaftige Liebe sein. Denn dann ist wahrhaft unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, und wir gehören nicht uns selbst, 1. Korinther 6, 19. Die Ehre und Liebe, die wir Gott bringen, muss sich in unserem Leibe darstellen, 1. Korinther 6, 20. Der Leib soll eine heilige, lebendige, gottwohlgefällige Opfergabe werden, Römer 12, 1. Auch wir müssen zu Christus lebend sagen können, das ist mein Leib. So leibhaftig ist die Liebe des heiligen Franziskus. Er hat es erfahren in seiner Wohnung, der Herzwunde Jesu, dass der Leib eine unendlich höhere Berufung erhalten hat als alle Erdenlust und Ehre, nach der er in seiner Verblendung giert. Er weiß, dass der Adel des Leibes zu messen ist an der sieghaften Machttat des auferstandenen Christus, der uns zur Rechten des Vaters zur herrlichen Hochzeit erwartet, Epheser 1. Aber diese Liebe wird nicht geliebt, meine Lieben. Es gibt wohl manche Menschen, die irgendwie Christus lieben, aber die Liebe selber, die gekreuzigte, auf die wir nur mit gekreuzigtem Leib antworten können, wird weggestoßen. Die Liebe wird zur ideologischen Theorie und der Geliebte, Jesus, steht einsam mit Dornkrone und Purpurmantel inmitten der Seinen, ex homo. Die Geschöpfe werden aus der Liebe weggerissen und in den egoistischen Nutzen und der Leib überlässt sich der Unkeuschheit. Meine Lieben, und jetzt möchte ich gerne, dass wir in den nächsten Schritt hinübergehen, nämlich, dass wir wirklich diesen Bund sehen, dieses Anteil haben, hineingewoben sein. Und jetzt kommt nämlich der nächste Schritt, dass Christus durch sein Blut Frieden gestiftet hat am Kreuz. Das ist Kolosser 1,19. Und dieses Frieden gestiftet hat, ist praktisch, er hat uns erlöst. Er hat sein Blut vergossen, um uns zu erlösen, um Sühne zu leisten für unsere Sünden. Diese Sühne zu leisten für unsere Sünden, das ist für mich der nächste Punkt, wo wir dran müssen, dass wir wirklich sehen, zu was wir berufen sind. Was nämlich dann wirklich diese göttliche Barmherzigkeit ist. Wenn wir die ganze Not, die ganze Elend, die ganze Armut der Menschenherzen sehen, erleben und erfahren, dass wir darüber nicht deprimiert werden und sind, sondern dass wir diesen Schmerz verkosten, es ist ein echter Schmerz, aber dass wir, weil wir hineingewoben sind in diese Gottesdimension, die Kraft auch haben, diesen Schmerz zu verkosten und diesen Schmerz zu wandeln. Und was wir damit tun sollen, das lehrt uns unser wundervoller Heiliger Vater in seinen beiden Büchern. Zunächst der erste Gedanke, nämlich, was ist diese Sühne? Und das ist seine Stelle aus dem Jesusbuch 193, das ist Band 1. Er sagt, was ist eigentlich Vergebung? Was geschieht da? Schuld ist eine Wirklichkeit, eine objektive Macht. Sie hat Zerstörung angerichtet, die überwunden werden muss. Deshalb muss Vergebung mehr sein als ignorieren, als bloßes Vergessen wollen. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Vergebung kostet etwas, zuerst den, der vergibt. Er muss in sich das ihm geschehene Böse überwinden, es inwendig gleichsam verbrennen. Und darin sich selbst erneuern. Das ist das Bad der Liebe, mein Lieben. Und darin sich selbst erneuern, sodass er dann auch den anderen, den Schuldigen, in diesen Prozess der Verwandlung, der inneren Reinigung hineinnimmt und sie beide durch das Durchleiden und Überwinden des Bösen neu werden. An dieser Stelle stoßen wir auf das Geheimnis des Kreuzes Christi. Und das erklärt er in seinem zweiten Band, in seiner Hingabe am Seite 55, in seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Ich wünschte immer mein Leben, den könnten wir alle auswendig, diesen Satz. In seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Weiter wieder zurück, Band 1. Aber zuallererst stoßen wir auf die Grenzen unserer Kraft zu heilen, das Böse zu überwinden. Wir stoßen auf die Übermacht des Bösen, deren wir mit unseren Kräften nicht Herr zu werden vermögen. Reinhold Schneider sagt, das Böse lebt in tausenderlei Gestalt. Es besetzt die Zinnen der Macht. Es quillt aus dem Abgrund. Die Liebe aber hat nur eine Gestalt. Es ist der Sohn. Der Gedanke, dass Gott sich die Vergebung der Schuld, die Heilung der Menschen von innen her den Tod seines Sohnes hat kosten lassen, ist uns heute sehr fremd geworden. dass der Herr unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat, dass er durchbohrt wurde wegen unserer Missetaten, wegen unserer Sünden zermalmt, dass wir durch seine Wunden geheilt wurden, Jesaja 53, wird uns heute nicht mehr einleuchten. Dem steht einerseits die Banalisierung des Bösen entgegen, in die wir uns flüchten, während wir doch gleichzeitig die Schrecknisse der menschlichen Geschichte, gerade auch der Allerjüngsten, als unwiderleglichen Vorwand verwenden, einen guten Gott zu leugnen und sein Geschöpf, den Menschen, zu verlästern. Dem Verstehen des großen Geheimnisses der Sühne steht dann aber auch unser individualistisches Menschenbild im Wege. Wir können Stellvertretung nicht mehr begreifen, weil für uns jeder Mensch in sich allein eingehaust ist. Eingehaust ist. Die tiefe Verflochtenheit aller unserer Existenzen und ihrer aller Umgriffensein von der Existenz des einen, des menschgewordenen Sohnes, vermögen wir nicht mehr zu sehen. Wenn wir von der Kreuzigung Christi sprechen werden, werden wir diese Frage aufgreifen müssen. Und das ist diese Stelle, beziehungsweise eine Stelle, die für mich so wichtig ist, meine Lieben. In seiner Hingabe am Kreuz, legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Hintreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten mit Christus, bedeutet das Eintreten in den Raum der Verwandlung und der Entsühnung. Und das müssen wir Tag für Tag üben. Wenn wir Tag für Tag zur heiligen Eucharistie gehen und uns dann eben immer dem Kreuzesopfer nähern, uns hineingehen, nehmen lassen, wirklich uns hineinnehmen, das hat der Heilige Vater an so vielen Stellen gesagt, dass wir am Kreuz in Christus hineingenommen werden, in ihn hineingenommen werden. Nicht angebunden, hineingenommen werden. Oder wie in Pastor in Manu Nobiscum Domine, wo die Emmaus-Jünger sagen, bleib doch bei uns. Nein, sagt Johannes Paul, nicht bei uns, er will in uns bleiben. Dieses hineingenommen werden, das müssen wir einüben. Und diese Sühne, die Christus macht, ich erkläre es immer mit meinen Worten, mein Leben, folgendermaßen. Wenn wir schon denken, unser ganzes Leid, unser Erdenleid, was wir erlebt haben in unserem Leben, wenn Christus an unserer Seite ist, ist das schon viel. Dann sind wir schon dankbar und staunen und jubeln, dass er an unserer Seite ist, obwohl es schwer ist. Und dann meinen wir, das ist schon viel. Das ist aber noch keine Sühne. Sondern dein Leiden, das Leiden deines gesamten Lebens, nimmt Christus ganz allein auf sich und macht sich zur Wunde vor dem Vater für dich und für mich. Das ist Sühne. Und das macht er eben aus diesem Liebesstrom heraus, was wir gerade gehört haben, aus dieser Kraft heraus, eben nicht aus sich, sondern weil er in der Einheit mit dem Vater ist, weil er in der Einheit mit dem Heiligen Geist ist, weil er in diesem Strom dieser Liebe ist, weil er in dieser Hingabe dieser Liebe ist, weil er das genau so wollte, weil genau das sein Wesen ist, nämlich uns zu umfangen und niemals mehr loszulassen, auch wenn wir ihn treten und spucken und kratzen. Ja, und dann ist doch unsere Berufung doch genau dasselbe, dass auch wir hineinreifen und wachsen in diese Dimension der Liebe, weil wir doch dasselbe Blut in unseren Adern haben, weil wir doch denselben Heiligen Geist in unserer Seele haben. Es ist doch derselbe Heilige Geist, also haben wir doch die Kraft der Liebe, identisch wie Christus diese Kraft der Liebe hatte. Und das ist das, was die Menschen brauchen in der heutigen Zeit, nämlich wirklich diese Kraft der Liebe, dass sie aus ihrem Eingehaustsein wagen, rauszukommen. Das ist doch die Not der Herzen der Menschen, diese Armut, ja, unter dem Deckmantel des Individualismus, alles selbst bestimmen zu können. Natürlich kann man das, aber wer sich nicht mehr bindet, der ist doch absolut arm. Wer sich überhaupt nicht mehr bindet für keinen Menschen und auch geschweige denn nicht für Gott, ja, was erwartet denn diesen Menschen? Genau das, was er sich wünscht, eben nix. Und genau das Gegenteil ist Gott, er ist Gemeinschaft. Wenn das Blut nicht durch meine Adern fließt, ja, dann stirbt diese Körperteil ab. Es geht doch gar nicht. Ja, wenn ich die Dreifaltigkeit mit einem Körper vergleichen sollte, dann ist nicht der Vater das Haupt, sondern der Vater ist das Herz und der Sohn ist der Schoß und der Heilige Geist ist das Blut. Ja, das eben den ganzen Leib eben durchstrahlt und durchströmt. Und der Vater ist der, der nichts für sich behält, sondern der immer weitergibt. Immer wieder das, immer weit, immer sich ganz verschenkt. Und der ist doch der Allergrößte, der sich am meisten versteckt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist doch Gott selbst am Kreuz, der eben, in den wir hineingenommen werden, bräutlich mit ihm vereinigt. Und das ist doch unsere Berufung. Genau das will er doch, dass wir hineingenommen werden selbst in diese Dimension der Liebe. Mein Lieben, und in jeder Eucharistiefeier, das möchte ich schon noch machen, sagen, ja, ist mir ganz, ganz wichtig, im neuen Jesusbuch, dann hat nämlich der Heilige Vater das geschrieben, was mit dem Blut des alten Bundes, wie das zu verstehen ist. Er sagt, in Jesu Reden mit dem Vater wird das Ritual des Versöhnungstages in Gebet umgewandelt. Hier wird jene Kulterneuerung konkret, auf die die Tempelreinigung und Jesu Deuteworte für dieses Ereignis abzielten. Die Tieropfer sind vorbei. An ihre Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysia Logikae Opfer in der Weise des Wortes nannten, Opfer in der Weise des Wortes nannten, und was Paulus ganz ähnlich als Logikae Latreia, als wortgeformten, vernunftgemäßen Kult bezeichnet, Römer 12. Freilich, dieses Wort, das an die Stelle der Opfer tritt, ist nicht bloßes Wort. Es ist zuallererst nicht nur Menschenrede, sondern Wort dessen, der das Wort ist. Und so alle Menschenworte in den inneren Dialog Gottes, in seine Vernunft und seine Liebe hineinzieht. Schaut, Vernunft und Liebe, dieses Erkennen und Liebe. Genau wieder dieselben Begriffe von eben. Es ist aber deshalb noch einmal mehr als Wort, weil dieses ewige Wort gesagt hat, Opfer und Gabe hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet, Hebräer 10, 5 und Psalm 40. Das Wort ist Fleisch geworden und mehr als das. Es ist hingegebener Leib, vergossenes Blut. Meine Lieben, und in jeder heiligen Messe, und das ist ja eben sowas von vernünftig, es ist sowas von klug und weise. Ja, jetzt müsste man sämtliche Vokabeln bringen, die das Staunen des Verstandes ausdrücken. Wie weise, wie klug, wie vernünftig die Eucharistiefeier ist. Es ist eben nicht mehr dieses Opfer aus dem Alten Testament. Wir brauchen keine Tieropfer mehr und Blut von Tieren, sondern das Wort geformte, vernunftgemäße Opfer. Ja, das Wort, das heißt praktisch, durch die Vollmacht des Priesters, durch die Priesterweihe, geschieht dieses Opfer, geschieht es, dann wird dieses Opfer vollzogen, eben über das Wort. Vernünftiger geht's doch gar nicht. Und genau das, genau der Punkt wird immer verlästert, wenn man dem Eucharistie den Opfercharakter absprechen will. Dabei ist das so sauber, es ist so klar, es ist so strahlend. Diese Wirkweise Gottes in der Eucharistie. Und das Wort ist Fleisch geworden. Ja, durch das Wort des Priesters vollzieht sich das Werk der Erlösung in der Eucharistie. Und es ist kein Brot mehr und es ist kein Wein mehr, sondern es ist der Leib und das Blut Christi. Und wenn wir diesen Vortrag jetzt im Rücken haben, dann wissen wir, dass es der Heilige Geist selber ist. Es ist die Liebe selbst. Es ist Gott selbst in diesem kostbaren Kelch. Und meine Lieben, bei jeder heiligen Messe, wenn der Priester den Kelch hochhält, dann dürfen Sie sich das ruhig so vorstellen, dass über den Kelch dieses kostbare Blut strömt. Nicht gruselig, sondern real und wirklich. Nämlich, dass Sie, die Sie in der Kirche anwesend sind, hineingenommen sind in dieses Bad der Wahrheit. Das uns reinigt und das uns eint, das uns neu macht. Aber noch mehr, das strömt aus der Kirche heraus über die Stadt, in der Sie gerade leben. Über das Land, über unseren Erdteil und diese ganze Schöpfung wird eingehüllt in dieses kostbare Leben. Die gesamte Schöpfung bei jeder heiligen Messe. Und noch mehr, es hüllt die gesamte Schöpfung in die Vergangenheit, hüllt es ein und umhüllt es. Und noch mehr, es umhüllt jetzt schon Ihre Kindes- und Kindeskinder, die im Jahre 2200 geboren werden. Ja, jetzt schon werden diese Kinder mit hineingenommen in dieses Werk der Erlösung, denn es gibt nur ein Werk der Erlösung, es gibt nur einen Christus und es gibt nur eine heilige Messe. Ja, und da sind wir heute schon drin. Ist das nichts? Ist das nicht vernünftig? Ist das nicht klar? Ist das nicht stark? Und das ist das kostbare Blut Christi. Da kann man wirklich ein Fest draus machen, meine Lieben. Und so wünsche ich Ihnen zum Schluss wirklich eine ganz neue Frische heute, eine ganz neue Entschlossenheit, eine ganz neue Hingabe, dass Sie wirklich sagen, ja, Vater, danke, dass du mich da hineingenommen hast in dieses Leben. Und ich will dieses Leben leben, diese Einheit mit dir, diese Einheit mit dem Sohn, diese Einheit im Heiligen Geist und diese Einheit untereinander mit allen Geschöpfen, sodass jeder absolut kostbar ist, weil die gesamte Schöpfung eben diese Brautgabe des Bräutigams ist und dass wir uns mit fester Entschlossenheit ganz dem Vater zurückschenken, so wie der ewige Sohn es schon immer getan hat und immer tun wird. Gott segne Sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, der Kraft eben dieses kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Die Ausgießung des Blutes Christi ist nicht nur ein dramatisches Ereignis im Sterben Jesu am Kreuz, sondern steht mit der immerwährenden Ausgießung des Heiligen Geistes in der Kirche in einem engen Zusammenhang. In der Verehrung des Blutes Christi verehren wir also zutiefst das Geheimnis der Dreifaltigkeit, in die wir als erlöste Menschen schließlich selbst hineingenommen sind. Das legen uns auch die Theologen Matthias Josef Schieben und Pater Eugen Mederlet nahe, deren Schriften über das kostbare Blut Pfarrer Fritz May aus Langenfeld uns heute in der Sendung näher erklärt hat. Pfarrer May hat uns auch eingeladen, das Geheimnis des neuen Bundes in Christi Blut immer tiefer zu bedenken und uns auch in der heiligen Eucharistie, die wir so oft in der Kirche mitfeiern dürfen, darauf zu besinnen. Vielen Dank nochmals an Sie, Pfarrer May, dass Sie heute zu dieser Sendung mit uns verbunden waren. Liebe Hörer, wenn Sie die heutige Sendung nochmals nachhören möchten, vielleicht auch um die Zitate aus den Schriften von Matthias Josef Schieben und Pater Eugen Mederlet in Ruhe anzuhören, dann können Sie bei uns wieder eine CD bestellen, und zwar ab Montagmorgen um 9 Uhr beim CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist dann 08323 96 75120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 vor. Dann geht es weiter mit 83239675120. Im Internet auf der Seite www.horeb.org finden Sie oben auf der rechten Seite gleich auch einen Link zum Podcast- und Downloadangebot von Radio Horeb. Dann können Sie die Sendung direkt im Internet nachhören oder gerne auch auf dem eigenen Computer speichern. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal in unserer Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol wieder mit dabei sind. Mein Name ist Monika Bargit. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.